die Reise auf euch genommen habt, hierher zu kommen. Herzlich willkommen, alle Gäste oder alle, die das erste Mal da sind. Du hast deine Freundin mitgebracht, Inge. Deinen Namen habe ich vergessen, kennengelernt. Heidi, wir haben uns schon mal kennengelernt auf dem Geburtstag. Schön, dass du auch da bist. Und wir haben, oh, jetzt wird es schwierig, nicht Angela, Angela, du heißt auch Schmidt mit Nachnamen, ne? Ja, okay. Und Jörg Schmidt, man muss das heute fragen, das ist nicht selbstverständlich. Angela und Jörg Schmidt aus Neustadt am Rügenberge. Und die sind deshalb hier, weil sie so begeistert von mir sind. Wir haben uns kennengelernt. Ich bin auch begeistert von ihnen. Gehört hatte ich von Jörg schon oft, weil Jörg hat ganz früher mal, vor fast 100 Jahren, also ein Jahr nach der Gründung unserer Gemeinde oder zwei, wurde das FEGW in Deutschland gegründet, Freikirchliches Evangelisches Gemeindewerk. Ne? Sagt euch was? Das ist unsere Mutter. Zu dieser Kirche gehören wir, heißt jetzt Foursquare Deutschland. Das haben sie sich im Rhein-Main-Gebiet überlegt, weil die glauben, dass Foursquare Deutschland, das würde die Menschen mehr ansprechen. Also ich glaube hier, manch einer würde mit Freikirchliches Evangelisches Gemeindewerk mehr anfangen können. Aber gut, die Zeiten ändern sich. Ihr seid uns herzlich willkommen. Nach so vielen Jahren den Gründer von Foursquare Deutschland mit seiner Frau bei uns zu haben, das ist schon mal einen richtigen Applaus wert. Weil, also die Missionsgemeinde wird es trotzdem geben, wir waren schon vorher da, ne? Aber uns ist, also das FEGW war ein großer Segen für uns. Ne? Auch der Kontakt mit Tino und Vera Brendel, die haben damals, ihr habt das gemeinsam im Grunde damals gegründet, ne, wenn ich das richtig sehe. Also sind wir Gott dankbar, wir sind dir auch dankbar, dass du das damals gemacht hast. Ne? Ist nicht selbstverständlich. Und dass ihr heute Morgen hier seid, um mit uns Gemeinschaft zu haben. In der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ich bin heute dran, ein bisschen zu predigen. Und das war so interessant, ich hatte gedacht, du, mir hat mal jetzt vor kurzem jemand gesagt, ich soll nicht immer den Text nehmen, der vorgeschlagen ist von der evangelisch-lutherischen Kirche. Ich sollte mal mehr geistlicher sein und mir von Gott was zeigen lassen, nicht von der lutherischen Kirche. Also habe ich gedacht, guck mal gar nicht wegen irgendwelchen Texten und so, was so, da so angesagt ist. Und dann hat Gott mich in der letzten Woche so, das macht er manchmal, hat er mir so was so hingeworfen oder wie sagt man das, mir das so... Ein Text aufs Herz, sagt die Schwester. Danke. Schwester Renate ist tatsächlich meine Schwester. So, meine leibliche. Also, da ist mir ein Text eingefallen, wo ich dachte, oh nö, ne? So. Ich hatte den gar nicht so ganz im Kopf, aber ich dachte, ich glaube, da willst du nicht gerne drüber predigen, Ulrich. Weil, kennt ihr das im Internet? Wenn man sich für irgendwas interessiert, ne? Hast du das mal gemacht? Ferienhaus in Dänemark gesucht? Wir haben schon einige Mal ein Ferienhaus in Dänemark gesucht. Und was passiert dann, wenn du das heute eingibst? Du hast schon lange gebucht, noch 3 Wochen später kriegst du immer Angebote. Ne? Irgendwie hat das was mit einem Algorithmus oder Algorithmen zu tun. Jetzt bin ich nicht so gebildet, aber ich glaube, das funktioniert so, dass irgendwas Technisches, ne, sorgt dafür, dass du immer wieder Angebote kriegst zu Sachen, die dir schon sowieso gefallen, ne? Wisst ihr, der Mensch ist nämlich so, dass ihm das, was ihm vertraut ist, was schon immer so war, das will er gerne so weiter glauben. Ne? Früher haben sie geglaubt, die Erde ist eine Scheibe, und dann hat einer gesagt, das stimmt einfach nicht, Leute. Das gefiel denen nicht. Ne? Die haben die Ersten, die das gesagt haben, die wurden verbrannt oder irgend sowas, weil sie gesagt, das darf nicht wahr sein. Ne? Das darf nicht wahr sein, dass die Erde eine Kugel ist, irgendwo in so einem riesigen Universum. Das wollen wir einfach nicht. Und so ist es bis heute. Das war bei uns schon immer so, so soll es auch bleiben. Ne? Insbesondere, wenn wir älter geworden sind, so wie ich, haben wir nicht mehr so viel Lust, umzudenken oder uns noch einmal einen neuen Schwerpunkt uns zu suchen. Und nun ist es so, dass wir, ich auch als Christ und wir als Gemeinde, natürlich bestimmte Schwerpunkte haben. Liebe, Annahme, Vergebung. Ne? Und ich als Kind der 70er Jahre, ne, bin auch so geprägt, zum Beispiel, einige von uns, wir sind so geprägt, dass wir sagen, ich werde doch nicht jemanden mit Strafe drohen, ne? Sondern wenn ich ein Kind erziehe, dann werde ich dieses Kind mit guten Dingen motivieren. Ne? Ich werde sagen, guck mal, das macht doch Spaß, Vokabeln zu lernen. Ne? Macht doch Spaß. Klappt, hat bei Lisa lange geklappt. jetzt weiß ich nicht mehr so richtig, ist jetzt bald 15. So, mit guten, also mit nach dem Motto, mit Speck kann ich besser Mäuse fangen, ne, als mit, was weiß ich was. Oder mit Honig kann ich eher was? Bienen, nee. Was fängt man denn? Ja, Beeren fangen. Gut, so. Was wollte ich sagen? Ich versuche, so denke ich einfach, ne? Ich komme nicht in, ich sag nicht zu Lisa, hier, wenn du, hab ich gesagt, wenn du nicht Vokabeln lernst, dann wirst du nur Sechsen schreiben, kriegst keinen Schulabschluss, kannst nachher auf der Straße leben, habe ich nicht gesagt, ne? Ist aber wahr, ne? Wisst ihr? Wenn ich in der Schule nichts lerne in diesem Land, dann ist es so, dass ich später sehr, sehr, sehr schwierig, dass es sehr schwierig für mich wird. Ja? Aber das ist nicht im Vordergrund. Und genauso ist es für mich als Christ nicht im Vordergrund, wenn jemand das Wort Hölle zum Beispiel gebraucht, ne? Das ist mir immer unangenehm. Geht euch das auch so? Oder Gericht? Ist mir echt, habe ich nicht oft, rede ich nicht oft drüber. So, jetzt kriege ich diesen Vers, diesen Text und denke, okay. Und dann habe ich gedacht, ja, guckst du vielleicht doch nochmal, ne? Was so letzten Sonntag und diesen Sonntag so, was so vorgeschlagen war, das mache ich dann immer und dann gucke ich gerne mal, gucke ich auch mal, was der andere in der Predigt geschrieben hat und so. Ich predige das dann nicht so, aber ich hole mir so ein paar Anregungen gerne mal, ne? Ich kann besser, wenn ich schon was habe, das ein bisschen bearbeiten. So, dann gucke ich rein und stelle fest, nee, das, was heute, das gefiel mir nicht. Gucke ich zufällig beim Durchrollen so, was war denn letzte Woche und was war da mein Text, ne? Genau der. So, letzte Woche war ich nicht dran. Passiert aber schon mal, dass ich dann den von der Vorwoche nehme und ich dachte, okay, du wolltest ihn, hättest ihn von dir aus jetzt nicht genommen. Gott hat's dir gesagt und er ist auch aktuell. Und jetzt lese ich ihn vor, weil ich muss jetzt anfangen mit dem Vorlesen, weil der ist ziemlich lang, sonst komme ich nicht mehr zum Weiterpredigen. Und zwar, habe ich das mit dem Algorithmus richtig erklärt? Ja, ne? Also eigentlich würde ich immer nur, wenn ich mir selber einen Text aussuche, Sachen aussuchen, die mir gefallen. Ne? Auch in der Bibel. Ich würde immer Sachen aussuchen, die mir gefallen. Deswegen nehme ich gerne mal einen vorgeschlagenen Text. Aber hier nochmal, Gott hat, denke ich, sehr deutlich gesagt, da predige mal drüber. Na, wo ist er? Da. Matthäus 25, schlagt mal alle eure Bibeln auf, sagte der Prediger früher. Und die ganz Alten haben noch eine mit. Also die, die schon lange, seit 30 Jahren Christ sind, die sind das noch gewohnt. Ich habe auch eine. Also wenn ich mal hier im Gottesdienst da drauf gucke, hier so, ne, dann nur deshalb, weil ich natürlich nicht irgendwas checke, sondern ich gucke Bibel und so. Ne? Habt ihr? Matthäus 25. Jesus hatte vorher ein paar Gleichnisse erzählt. Aber jetzt sagt er im Grunde, das kündigt er nicht an wie ein Gleichnis, sondern er sagt, das wird jetzt so sein. Jetzt passt mal auf, was er sagt. Wenn aber der Menschensohn, also wenn Jesus, das ist Jesus, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden. Wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König, also er, sagen zu denen, die zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also da wird es mir dann unangenehm, lese ich nicht gerne vor, sowas beschäftige ich mich gar nicht gerne mit, ne? Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ja, Endgericht, ne? Der Tag, an dem alle Menschen vor dem Thron von Jesus offenbar werden müssen, ist ein Teil der christlichen Lehre, ne? Des christlichen Glaubens. Es wird ein Tag der geben, an dem wir gerade stehen, alle Menschen gerade stehen werden für das, offensichtlich dafür, wie sie gelebt haben. Das sagt Jesus hier sehr deutlich. Nun kann man noch hoffen, er hat vorher ein paar Gleichnisse erzählt, dass dies auch so ein bisschen ein Gleichnis ist, ne? Das mag wohl sein, dass das in der Tat nicht so eine Gerichtsverhandlung ist dann, ne? Wisst ihr? Und dass Jesus ein bildlich dargestellt hat. Aber eins ist sicher, der Inhalt dieser Botschaft, der ist Jesus sehr ernst gewesen. Dass es nämlich eine Situation gibt, in der es eine Trennung, eine Scheidung geben wird für die Ewigkeit. So. Als ich diesen Text dann gelesen habe und den dann auch wirklich gelesen habe, habe ich gedacht, oh weia, das willst du wirklich nicht gerne predigen, weil das ist ja immer so die alte Geschichte, die Kirche, die Christen drohen mit der Hölle, ne, wisst ihr? Den Menschen, damit die dann zum Glauben kommen. So, ich drohe jemanden damit, ich drohe dem Kind damit, dass es sitzen bleibt, ne? Dann wird es vielleicht mehr lernen oder so, ist Quark, ne? Funktioniert so eigentlich nicht so gut. Niemand wird aus Angst vor der Hölle, ehrlich gesagt, wisst ihr, wird sich heute wahrscheinlich kaum noch einer in Richtung Gott aufmachen, ne? Weil die das ist eher unwahrscheinlich. So, also habe ich mich gefragt, ja, was hat das denn, bitteschön, wie passt das denn alles in das, was ich sonst so predige und was wir sonst so gerne lehren und sagen, ne? Also, Jesus beantwortet hier ja im Grunde eine Grundfrage der Menschen, die mit den, wenn die Leute mal anfangen zu denken, dann fragen sie sich ja, wenn, was müsste ich denn tun, um in den Himmel zu kommen, ne, wenn es denn einen gibt? Was muss ich denn tun, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen? Was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Gibt es auch alte Geschichten, die schon uralt sind? Lieder singen zum Beispiel wird immer gerne gemacht, ne? Wisst ihr? Gott besingen, wie wir es gerade gemacht haben, ne? Wird in allen Kirchen gemacht, haben auch das Volk Israel, das Volk Gottes, Altes Testament, auch früher schon getan. Wer kennt den Propheten Amos? Schon mal von gehört? So ein Schafhirte und was war der? Maulbeerbaum Züchter, ne? Aus Tekoa, bei wo immer das liegt, ne? Der hat dann irgendwann im Nordreich, also entweder kam aus dem Südreich und hat im Nordreich gepredigt oder umgedreht, das wissen die Bibelschüler, die Theologen wissen das nicht, aber die Bibelschüler wissen das. Keiner da. So, also muss ich das auch nicht wissen. Ich hätte jetzt irgendwas erzählen können. Also er ist Er ist also hingegangen und hat im Grunde hat er die Reichen angepredigt, die Machthaber. Und unter anderem hat er denen gesagt, diesen gläubigen Juden, so spricht der Herr, geht nicht nach Bethel und nicht nach Gigal, das waren die tollen Gemeinden, wo man hinging, um richtig was zu erleben, die Eventgemeinden. Und dort hat er gesagt, geht da nicht hin. Und dann hat er gesagt, ich hasse eure Versammlung und ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Das ist schon viele, viele, viele hundert, jetzt schon viele, mehrere tausend Jahre her. So. Und das war damals schon so, dass die Menschen eine Idee davon hatten, was vielleicht Gott gefallen könnte und was ihnen, sie auch in die Gemeinschaft mit ihm bringen könnte und die Gemeinschaft pflegt, zum Beispiel Lieder singen. Ich sage nicht, dass Gott gar keine Lieder macht, aber damals konnte er sie nicht mehr hören. Von diesen Leuten nicht. So, später ist Jesus gekommen, um uns zu zeigen, wie die Art und Weise des Vaters ist, wie Gott ist. Und da fragen ihn die Leute, als sie anfangen zu ahnen, vielleicht ist das der Messias, vielleicht ist das derjenige, der von Gott gekommen ist. Und sie fragen ihn, Nikodemus zum Beispiel, ein sehr gelehrter Theologe, also ein wichtiger Mann in der Gemeinde, in der Kirche damals, also bei den Juden. Der wusste vieles und eigentlich hätte er alles wissen müssen und fragt dann nachts natürlich irgendwann den Jesus heimlich und er sagt, wie geht denn das? Ne? Wie kommt man denn? Dieser Mann, der ein Lehrer für anderes fragt, wie kommt man denn so an Gott ran? Was muss man denn da machen, Jesus? Und was antwortet Jesus ihm? Bitte? Das fragst du mich? Du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht, sagt er. Aber Nikodemus hatte ja eine Ahnung. Aber Jesus antwortet ihm jedenfalls nicht. Er antwortet ihm jedenfalls nicht. Du musst Hungrige speisen, du musst Kranke besuchen, du musst Gefangene aufsuchen, sondern er sagt ihm hier was ganz, ganz anderes. Er sagt was? Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde, aus Wasser und Geist, ne, aus dem Wort Gottes und dem Geist Gottes. Wenn das nicht passiert, ne, wird er das Reich Gottes gar nicht sehen. So, das ist jetzt mal was anderes als das, was wir in unserem Text gelesen haben. Das sind immer so Sachen, ne, widersprüchlich erstmal. Ne, und doch wissen wir, dass beides nicht falsch ist. Ne, ist manchmal schwer zusammenzubringen. Dieser Jesus sagt dem Nikodemus also, du brauchst eine Grundsanierung, ne? Du brauchst eine neue Geburt, da muss was ganz Wesentliches in deinem Leben passieren, nämlich dein Geist, dein verkümmerter Geist, sage ich mal, ne? Ein Geist eines Menschen, der überhaupt keine Beziehung zu Gott hat, der in Sünde ist, also in der Trennung von Gott, der braucht der muss lebendig gemacht werden, geistlich lebendig gemacht werden, durch eine Begegnung mit dem Heiligen Geist oder anders ausgedrückt dadurch, dass er Jesus in sein Herz aufnimmt, in sein Leben hineinnimmt, in die Mitte seines Lebens und dann in die Gemeinschaft mit Gott kommt. Es gibt noch mehr Beispiele, wo Menschen diese Frage stellen, ne? Kerkermeister in Philippi, wer kennt den? Kennt ihr, ne? So, Paulus und Barnabas, erste Gemeinde in Europa, in Philippi gegründet. Was passiert? Machen sich unbeliebt. Ne? Irgendwelche Geschäftsleute sorgen dafür, dass sie in Kerker geworfen werden. Das geht ja schnell, ne? Wenn du irgendwo fremd bist. Kennt ihr diese amerikanischen Filme, die fahren irgendwie durch die Weiten Amerikas mit so einem Auto, ne? Haben nichts verbrochen, plötzlich werden sie von der Polizei angehalten. Kennt ihr diese Filme? Und dann eingesperrt, ne? Schon mal gesehen? Wer hat so einen Film schon mal gesehen? Ihr guckt nicht, dann werden die eingesperrt. Du denkst, wie gemein, was für eine Gemeinheit, ne? Und so ein richtig mieser Bulle, ne? Der drangsaliert die dann. Die meisten haben das schon mal gesehen. Wer Fernsehen guckt, wer nicht Fernsehen guckt, ist sehr zu empfehlen. Sollte man mal ab und zu machen. Mindestens die Nachrichten. So, dann werden die eingesperrt und dann dürfen sie ihren Anwalt nicht anrufen und dann dauert das wochenlang, bis sie dann irgendwann nach ganz viel Martyrium wieder befreit werden. Ne? Und so ähnlich ging das Barnabas und Paulus oder Paulus und Barnabas. Die wurden also eingelocht, dann waren die im Gefängnis und unser einer, wie eben bei dem Film, würde sich ja fürchterlich aufregen und richtig wütend werden und sagen, ich will sofort meinen Anwalt sprechen. Paulus hat das auch mal gemacht bei anderer Gelegenheit, dass er gesagt hat, ich bin ein römischer Bürger, ne? Also ich will meinen Anwalt sprechen. So, und dann ist er zum Kaiser gebracht worden. War auch nicht so eine gute Idee, weil da, das hat er auch nicht überlebt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, sie sind in diesem Gefängnis und was machen sie? Beten und singen, ne? Also doch nicht so schlecht, Amos. Ne? Ist vielleicht doch ganz in Ordnung, wenn wir Gott loben und preisen. Im Gefängnis sollte man damit anfangen. Ne? So, sie loben und preisen Gott. Und was passiert denn? Ja, die Insider wissen das, ich sag's nochmal eben, das ganze Gefängnis stürzt ein. Der Kerkermeister sieht das und will sein Schwert, bei Luther schreibt das schön, er nahm sein Schwert, um sich zu erwürgen, wo ich mich dann immer gefragt habe, wie geht das denn? Also er wollte sich mit seinem Schwert umbringen selber, weil er wusste, er ist erledigt, weil er dachte, die Gefangenen wären alle abgehauen. Dann sagt Paulus und Barnabas sagen, nee, tu dir nichts an, wir sind alle hier. So, was sagt der Kerkermeister zu den beiden, die er vorher noch geprügelt, ne? Die kriegten noch Schläge vorher, ordentlich. Nicht so ein bisschen, wie wir das vielleicht mal als Kinder vielleicht noch gekriegt haben, mal einen hinten drauf oder so. Die haben richtig Schläge gekriegt, wie im Iran, ne? So, wenn die, hier, Karacho, eigentlich hätten die fertig sein müssen. Und die sagen dann, dass, nachdem er sie vorher hat schlagen und auspeitschen lassen, sagt dieser Mann, fällt auf die Knie vor ihnen und sagt, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist die Kernfrage, ne? Eines römischen Ex-Soldaten und Kerkermeisters. Das ist die Kernfrage gewesen von dem Nikodemus. Und das ist eine Kernfrage im Leben vieler, vieler Menschen, die nicht völlig ignorant sind. Also denen nicht einfach das ganze Leben völlig egal ist. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und dann, was sagt er, Paulus zu ihm? Oder sie sagen, glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Sagen nichts von Pflegearme, fütter die Armen und so weiter, sagt er alles. Ihr sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Was macht der Kerkermeister anschließend? Bekehrt sich, lässt sich taufen und er versorgt die Wunden von den beiden, ne, und setzt ihnen vernünftiges Essen vor. Ne, ist schon mal eine ganz andere, da ist schon mal was passiert. Also wir merken, es zieht sich eigentlich so, ich könnte jetzt ja noch viel mehr Geschichten erzählen, es zieht sich eigentlich durch die Bibel, dass dieser Glaube an Jesus, ne, dieses Vertrauen zu Gott oder dass das schon wesentlich ist. Wenn wir mal Amos rausnehmen, bei Amos, beziehungsweise Gott regt sich darüber auf, warum will er denn die Lieder nicht mehr hören von den Leuten? Wisst ihr, ne? Das ist, weil sie haben ihre Brüder, ne, also ihre Glaubensbrüder ausgebeutet, versklavt, ne? Das wirft Gott ihnen vor. Also, dass sie in diesen Bereichen, dass sie zwar fromm waren, dass sie aber in der Tat den Menschen gegenüber sich saumäßig verhalten haben. So. Also da geht es so ein bisschen zusammen. Bei Amos geht es ein wenig schon in diese Richtung, dass Gott erwartet auch was von diesen Menschen, die sich als sein Volk bezeichnen. Er erwartet von ihnen, dass sie anderen gegenüber sich nicht so furchtbar verhalten. Ja, dieses Gericht, gehe ich da nochmal drauf. Da sind sie. Ja, zurück zu unserem Text. Hier spricht Jesus was anderes an. Und da wird auch deutlich, es ist kein Gleichnis, was er hier sagt. Es ist so, er meint das schon so, wie er es hier sagt, mit dem Gericht und so weiter. Aber diese Aussagen, die Jesus getätigt hat bezüglich des Gerichts und so weiter und so fort, die sind eben oft auch, ich sag mal, soll ich sagen, drastisch oder bewusst drastisch. Reicher Mann und armer Lazarus sagt uns auch was, ne? Weißt du? Ist auch dieses Ding, der feiert schön und weiß von nichts was und dann ist Lazarus, stirbt zuerst und dann nachher ist der eine praktisch in einer Hölle, will ich nicht sagen, aber sowas Ähnlichem. Und der Lazarus ist an einem tollen Ort, in Abrahams Schoß. Und dann geht es auch darum, dass Jesus deutlich macht, das, was wir hier festgelegt haben, in Bezug auf, also das, was hier gilt, ne, das wird auch nach unserem Tod eine Bedeutung haben, das wird gelten. Ne? Er sagt also mit anderen Worten, euer Handeln hier ist nicht ohne Bedeutung. So, und ich denke, dass dieses Handeln, von dem hier ist ja sehr stark die Rede von dem, was jemand tut, wir könnten ja sagen, ja, aber das kann doch nicht sein, ich werde ja gerettet, das haben wir eben gehört, weil ich, der Kerkermeister wird gerettet, weil er glaubt und sein ganzes Haus gleich mit und Nikodemus braucht einfach nur diese eine Wiedergeburt, dieses Erlebnis einmal den Geist Gottes zu empfangen im Grunde. Wenn ich das doch lese und dann plötzlich heißt es, es ist entscheidend, was jemand tut, dann muss man, vielleicht kriegen wir das ganz einfach zusammen. Das, was jemand tut, ne? Also wenn jemand das erlebt hat, als der Kerkermeister Jesus sich vor Jesus gebeugt hat und ihn angenommen hat, hat er anschließend sich um Paulus und Barnabas gekümmert und hat die gefüttert und hat sich taufen lassen, alles Mögliche, ohne Rücksicht darauf, dass er das eigentlich gar nicht sollte oder durfte. Also es hat sich was Wesentliches bei ihm geändert und sein Handeln hat sich geändert. Und im Grunde ist dies hier eine Verkürzung in Matthäus 25. Hier gibt es Menschen, die ganz selbstverständlich Hungrige speisen, Kranke pflegen, Gefangene besuchen. Das tun die einfach und ihnen ist nicht mehr bewusst, dass es was Besonderes ist, wisst ihr? So, wo kommt das her? Wo finden wir das oder woher kriegen wir das? Also ich denke, dass es zumindest so ist. Es gibt Leute, die sind keine Christen und die tun trotzdem Gutes. Aber ich denke, dass jemand Christ ist und nichts Gutes tut, ne? Wisst ihr? Das kann es eigentlich nicht geben. So, es kann es nicht geben. So wie Jesus gesagt hat, der Vater, der in mir wohnt, tut seine Werke. Und wie er gesagt hat, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Also wenn Jesus in unserem Leben ist, dann müssten diese Dinge in unserem Leben vorkommen. Dann müssten diese Früchte, diese Auswirkungen da sein, dass wir Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde aufnehmen, Nackte bekleiden, Kranke besuchen, Leute im Gefängnis besuchen. So, im Grunde ist das hier, was Jesus hier beschreibt, das Handeln eines Menschen nur. Und an diesem Handeln kann man offensichtlich festmachen, wes Geistes Kind ein Mensch ist. Judasbrief bekannt. Wisst ihr, es gibt nicht nur einen Judas, der Jesus verraten hat, sondern es gibt auch einen Judasbrief, den hat übrigens nicht dieser Judas geschrieben, sondern ein ganz anderer Mensch. Und im Judasbrief gibt es eine Stelle, wo die Rede davon ist, dass man den Glauben ohne Werke nicht zeigen kann, dass er tot ist, ne? So. Und hier, ich denke, hier geht es in diese Richtung. Wenn jemand kommt und sagt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin ja Christ, ich habe ja immer geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist alle und so, ne? Und ich habe auch rechtgläubig, wisst ihr, Rechtgläubigkeit, ne? Habe ich mich viele Jahre mit beschäftigt, in allen Punkten richtige Haltung zur Taufe, Kindertaufe, Glaubenstaufe, Geistestaufe, alles schön und gut, ne? Aber was wichtig, für mich immer wichtiger geworden ist, und ich glaube auch hier in unserer Gemeinde mit den Jahren, ist tatsächlich, dass diese Sachen, die Jesus hier bespricht, nämlich das Schwache zu sehen, ne, und sich darum zu kümmern, das ist immer mehr geworden. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil es die Blickrichtung ist, die Gott darauf hat, die Jesus darauf hat. Also Jesus selber hat ja gesagt, wozu er gekommen ist. Ihr kennt die Stelle, viele kennen die Stelle, wo er sagt, ich bin gekommen. Matthäus, was ist das? Matthäus wo? 18, 24. Ich bin gekommen, um Nee, das meinte ich gar nicht. Das Verlorene zu suchen, denn die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ne? Nein, das andere. Was ist seine große... Ist mir gerade gekommen und entfallen. Helft mir mal. Um das... Nee, das Verlorene hier, Schwache in Dings hinzusenden. Genau, ich bin gekommen, um Gefangene, um Blinde sehen zu machen. Hat es einer? Könnt ihr auch nicht aussehen. Danke! Nachgucken. Genau, guckt mal eben nach, dann lesen wir es gleich mal eben nochmal vor. Also Jesus hat hier eine ganz, nachdem er in Nazareth in der Synagoge gesprochen hat, ne, da hat er, und wo sie ihn dann auch nicht so gerne haben wollten, da hat er das, er hat das vorgelesen, ne, und das ist das, wo er praktisch gesagt hat, das ist mein, wir haben das ja heute gerne, dass man so ein Motto hat, Firmen haben ein Motto, eine Vision, ne, was ist die Vision unserer Firma oder unserer Gemeinde und was ist mein, ja, wer bin ich, ne? Wer bin ich und was will ich? Und da hat Jesus sehr deutlich gesagt, dass er gekommen ist, um Gefangene frei zu machen, Blinde, dass sie wieder sehen, ich kriege es nicht in der richtigen Reihenfolge zusammen. Und zerschlagene Menschen in Freiheit hinzusenden, offensichtlich ist es so gewesen, wenn Jesus davon geredet hat, dass er die Werke des Vaters tut, dass das mit diesen Dingen zu tun hatte. Und wenn er uns so sendet, wie er vom Vater gesandt war, dann müsste unser Handeln oder muss unser Handeln auch damit zu tun haben. Warum erzähle ich das alles? Weil das ist uns ja gar nicht fremd, sondern es ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gemeindearbeit, dass wir genau diese Dinge tun. Es ist nur so, dass manchmal, aber nur manchmal, ne, kriege ich das Gefühl, oder kriegt man das Gefühl, dass man sagt, ist das eigentlich richtig, ne? So viel Kraft auf einzelne Menschen, in einzelne Menschen zu investieren, ne? Wisst ihr? Wenn du ab einem gewissen Punkt, schon vor Jahren hat mal jemand diese Gemeinde verlassen, kurz nachdem er gesagt hat, das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, dass wir so viel schwache Menschen aufnehmen. Mit schwachen Menschen sind solche wie du und ich gemeint. Ne? Die manchmal nicht mehr so richtig wissen oder so. Ne? Ist vergesslich, angeschlagen, vielleicht auch mal elend. Hast du dich schon mal elend gefühlt in Anbetracht deines Lebens? So. Und da stand so im Raum, wir brauchen eigentlich Leute, die mehr Power haben. Ne? Oder auch vielleicht mehr Geld. Ne? Das ist auch immer sehr beliebt. Schon noch viel früher, jetzt demnächst ist 40-jähriges Bestehen, noch viel früher, noch unter dem Gründungspastor war das mal ein Thema. Ne? Wisst ihr? Kam aus Osnabrück, wir waren noch gar nicht lange gegründet, kamen aus Osnabrück zwei Hippies hierher. Ne? Gab es noch damals. Und die waren zweimal, nicht hier, das war in dem anderen Gebäude, die waren zweimal da und ich so naiv wie ich bin, dachte, oh ja, gucken wir mal, klasse aus Osnabrück und so, die glaubten auch irgendwie an Jesus, waren nur so ein bisschen abgeknickt, sagt euch das, seitlich abgeknickt, ne? Und dann kam so ganz, ganz klar die Aussage, das hat er denen direkt gesagt, ne? Wir können euch nicht gebrauchen, mit anderen, also etwas anderes, wir brauchen, können euch nicht gebrauchen. Und im Gespräch darüber, das wir dann geführt haben, wurde gesagt, wir brauchen ein paar vernünftige Leute. Ein Amtmann vielleicht, sowas. Erst hat er, glaube ich, wirklich gesagt, einen Beamten, irgendwie einen etwas gehobeneren Beamten, vielleicht einen von der Bahn oder so, oder dies und das, damit wir so ein bisschen Substanz in den Laden kriegen. Das ist natürlich nicht falsch. Ne? Wir wären ja gar nicht mehr da, und hätten auch keinen Platz, wo wir uns versammeln können und so, wenn wir denn es nicht Menschen gäbe, die in der Lage sind, was mit Kraft was beizutragen oder auch, ich sag's deutlich, auch mal Geld zu spenden. Das ist ja über Jahrzehnte gemacht worden, sonst gibt's uns nicht und auch andere Gemeinden nicht. Aber unsere Ausrichtung oder auch meine ist damals schon die gewesen, dass ich es normal fand, dass wir uns als Christen und dass wir an Menschen interessiert sind, die Probleme haben. Erinnert ihr euch, als ich in die Gemeinde gekommen bin, jetzt, damals, vor 24 Jahren? Wir sind noch welche da davon, wo wir gesagt haben, wozu soll's? Ich habe gesagt, ich bin nicht hier, also ich habe zu euch denen damals gesagt, ich bin nicht hier, um Gemeinde zu spielen. Ne? Es gibt schon welche. Es gibt Gemeinden, ne, hier. Du kannst zu anderen Gottesdiensten gehen, die sind vielleicht schöner als unsere. Vielleicht ist das auch manches andere besser als bei uns. Die Frage ist, wozu soll es uns geben? Das war die Frage, die im Raum stand. Warum machen wir jetzt, war eine Gelegenheit zuzumachen, könnt ihr euch erinnern? Wäre eine Gelegenheit gewesen, sagen, jetzt wickeln wir die Missionsgemeinde ab, ein paar von uns gehen zurück zu den Baptisten und andere finden was anderes. Das wäre völlig okay gewesen aus vernünftigen Überlegungen. Und die Frage, die dann auftauchte, war, wo, und die habe ich auch gestellt und sicherlich noch ein paar Leute, wozu soll es uns geben? Und dann haben wir das erklärt. Haben wir Gott erklärt, wozu es uns geben sollte, was wir denn dann möchten von ihm. Wisst ihr noch, was wir gesagt haben? Leute, Gott sollte uns doch bitte Menschen in Lebenskrisen schicken. Ne? Sowas wie nach der Scheidung, Trauer. Wisst ihr, alle diese Dinge, die möchte er uns doch bitte schicken, weil wir gedacht haben, das andere können die eh besser, die anderen, ehrlich. Ne? Zwischen Osnabrück und Bremen gibt es Gemeinden, da brauchst du dir wir brauchen uns keine Mühe geben, damals nicht und heute nicht, da kommen wir nicht ran. So, was schön betrifft, ne? Und angenehm. Ich meine nicht abwertend, nicht sarkastisch oder so. Was hier, ich meine das ganz ernst. Es gibt schöne Gottesdienste und nicht nur das. Auch Leute, die sich untereinander auch gut verstehen und alles, nichts gegen zu sagen. Die Sache ist nur die Frage, warum sollte es uns geben? Auf diese Frage haben wir damals gesagt, Gott, schick uns Menschen, die im Grunde im Moment gerade am Ende sind. Ne? Um die wollen, ich weiß. Du hast gerade gesagt, du bist eine von denen, ne? Oder warst eine. So. Leute, und wenn man das über Jahre betreibt, ne, dann kann man irgendwann das Gefühl kriegen, wie erfolgreich sind wir eigentlich gewesen. Ne? Wie erfolgreich waren wir. Weißt du, wir gehen zum Klassentreffen, ne, und du stellst fest, alle anderen haben Master, haben alle studiert, sind alle und dann auch noch reich geworden. Viele werden ja nicht reich, wenn sie studiert haben. Aber und du stehst da und musst sagen, oh, ich habe eigentlich immer einen Hausmeister oder Hausfrau oder was auch immer. So, und so ähnlich, wenn wir jetzt zum Klassentreffen der Gemeinden gehen würden, ne, dann würde man sagen, ja Leute, ist ja schön, dass ihr habt ja wohl überlebt, ne? Weißt du, da könnte man ja, wir haben so überlebt. Weißt du? Ich will jetzt nicht anmaßend sein. Das ist aber, man könnte zum Beispiel auch sagen, ja, Schwester Theresia, ne, sagt euch das noch was? Da in Indien, sehr erfolgreich war sie nicht, aber sie hat überlebt, ne? Alt geworden und hat das lange gemacht. So, das war jetzt überzogen, wir sind nicht mit der gleichzusetzen. Aber die Frage ist, welchen Fokus habe ich? Und ich muss sagen, als ich diesen Text jetzt nochmal so gelesen habe, den Predigtext, und jetzt höre ich gleich auf, irgendwann dämmerte es mir, wieso hat Gott mir den nochmal so vor die Füße geworfen? Er wollte mir sagen, er will uns sagen, Leute, das ist mir wirklich wichtig. Jetzt mal ohne, ob hinterher Himmel oder Hölle oder was, das will ich jetzt gar nicht drauf rumreiten. Gott sagt, es ist mir wichtig, dass du an der Stelle, wo du bist, genau das tust. Dass du dich aufraffst, deine Kraft zusammennimmst und dass du dir Kraft von mir geben lässt, um genau das zu tun. So, wenn noch was überbleibt für einen guten Lobpreis, ja. Oder vielleicht für eine ausgewogene, theologisch gut fundierte Predigt, ja. Aber im Grunde hat er gesagt, es ist das, was gerade uns neu auch ja bewegt, wo wir sagen, was haben wir denn sonst gemacht? Was haben wir hinter uns? Was haben wir denn früher getan? Da haben wir das gemacht. Fremde aufgenommen, erinnert ihr euch? Das war der letzte große Coup, den wir gelandet haben. Echt geil, echt richtig gut. Da sitzt da, der Karl auch, der da am längsten dran abgearbeitet hat nachher. Ne? Das ist eine Sache, wenn du dir drei junge Frauen in dein Leben holst, die völlig am Ende sind und du 5 Jahre damit zubringst, denen zu dienen, wie ein Vater, und dafür mit dazu beizutragen, dass die wirklich ein Zuhause finden hier und dass die ihr Leben als Ganzes in Ordnung kommt. Das ist Arbeit. Ne? Davon hätten wir 30 hätten wir nicht gebrauchen können. Wir waren 25 Flüchtlinge, aber wir hätten uns nicht um 30 Personen so kümmern können. Um 3, das ging. Und noch ein paar andere Sachen haben wir ja auch gemacht. Wisst ihr, dieses Kümmern um die einzelnen Leute ist nicht damit getan, das darf ich mal sagen, das macht Karl auch gerne, für Leute kurz mit denen reden und für die beten und sie in Freiheit, will ich nicht sagen, aber so ein bisschen freier hinzusenden. Ne? dann gehen die und rufen 10 Jahre später an und sagen, das hat mir damals so gut getan, Herr Seibert. Ja, schön, wenn man das kann. Aber wir alle, wir können das nicht alle so, ne? Nach dem Motto, ich bete einmal für dich, Gabi, und dann ist deine ganze Not ist dahin, ne? Wisst ihr? Die Gesundheit wieder da und alles ist gut, alles ist schön, ne? Und heile. Das kann ich nicht. Das kannst du auch nicht. Und wenn du es kannst, melde dich und komm sofort nach vorne. Wir haben nämlich Leute hier, die das gebrauchen können. Was will ich sagen? Ich glaube, dass Gott es wertvoll findet, wenn wir die Dinge tun, die hier genannt werden. Und die kann jeder machen. Wisst ihr? Das können wir machen. Wir können Hungrige speisen. Entweder hier direkt oder mit unserem Geld, die Geld haben. Manche haben ja ein bisschen Geld. Die können das auch anders tun. Da kann man Patenkinder haben irgendwo, ne? Haben wir auch, ne? Ja, seit Jahren haben eine große Anzahl von uns natürlich irgendwelche Patenkinder, mehr von 1 bis 7 gibt's da alles so, ne? Wo man immer mal was hinschickt, damit die einfach leben, ne? So, zum Beispiel. Das kann man machen. Was wir jetzt wieder gemacht haben, ist, wir haben das Frühstück wieder angefangen. Michael hier? Heute ist er rausgegangen, ja, ne? Das war doch nicht schwer, ne? Wir haben einfach gesagt, wir machen das wieder. Dienstags, ne? Ja. Leute, es geht nicht mehr lange mit mir gut. Wenn ihr noch was von mir wollt oder mit mir zusammen wollt, lasst uns das jetzt machen. Die nächsten 5 Jahre, ne? Und dann könnt ihr mich da hinten auch gerne in den Rollstuhl setzen. Das meine ich, so wie ich sage. Was noch geht, das machen wir. Und das geht. Dieses Frühstück anfangen und Raum zu geben für, und es kommen 1, 2, 3 Leute dann mal eben, waren schon mehrere Leute da, mehr Fremde einfach, als wir seit den letzten 3 Monaten im Gottesdienst hatten, ne? Da kommen, ja, es waren Personen, aber ich rede jetzt von Leuten, die gar keinen Bezug zur Gemeinde oder so haben, waren mehrere, ne? So, das, und da haben wir ja noch nichts unternommen, wir haben einfach nur gesagt, oh, machen wieder Frühstück, ne? So, also wir kommen doch an Menschen und dann stellst du sofort auch fest, ich will jetzt nicht zu konkret werden, aber du stellst bei jedem, der dir begegnet, fest, da ist auch eine Not, ne? Letzten tollen Prediger ein, predigt ein ganzes Wochenende bei dir, dann ist die Versammlung rum, jetzt eine Geschichte, die vor langer Zeit passiert ist, ne? Und ist die ganze Predigt zu Ende, ne? Es war in einer anderen Gemeinde irgendwo, Monika und ich, wir sind da gewesen. Und dann kommt dieser Prediger und unterhält sich mit dem Pastor. Und Monika sagt zu ihm, auf dem Bild, ne, hinten, der hatte so ein kleines Heft, Monika redet ja dann gerne auch mal, ungefragt, so ich auch. So, Bild von diesem Typen drauf, sah echt gut aus, ne? Aber sie sagt zu ihm, weißt du, ich habe dein Bild gesehen auf deinem, ne, dein Bild auf deinem Buch gesehen, du siehst ja in echt viel besser aus, hat sie gesagt. So, da würde jeder sagen, was quatscht die Alte mich an oder so, kannst ja denken, ne? Wenn du genervt und gestresst bist, ne, kann das dir nach so einer Geschichte. Aber der hat dich so platt gemacht, ne, dass sie fix und fertig war. Und also es hätte nicht viel gefehlt, ich hätte ihm eine reingehauen, ne, weil der einfach sie so fertig gemacht hat, wo sie ihm im Grunde was offensichtlich, vielleicht war es doof, aber sie wollte ihm was Freundliches sagen, ne, ja. Das war zu merken. So viel Empathie musst du haben, wenn du Pastor oder Prediger oder sowas bist. So, was ist das, ne? Dieser Mann hat ein riesiges Problem, das ist mir heute klar, in dem Moment wäre ich erstmal genervt, der hat ein riesiges Problem, ne? Wisst ihr? Also du kannst dich nicht darauf verlassen, dass der hier vorne steht, kein Problem hat. Und dass der das nicht braucht, Liebe, Annahme, Vergebung und so weiter und so fort. Und deswegen sage ich nochmal, das ist und muss für uns jedenfalls hier das Wichtigste sein und bleiben. Und ich jedenfalls möchte nicht, manchmal denke ich so, ich müsste in Konkurrenz treten, wisst ihr? Wisst ihr nicht? Jörg, du weißt das aus Berlin, ne? Der eine Pastor hat halt in der Gemeinde professionelle Lobpreise eingestellt, ne? Musiker. Das war auch eine missionarische Geschichte. Vorskirchpastor. Aber es ging, war dann eben auch so, dass der Lobpreis perfekt gewesen ist, ne? Und dem Geschmack vieler Berliner entsprach, was dazu führte, dass die Berliner, die haben das sowieso immer gerne getan, nicht nur die Berliner, aber die, das waren halt Berliner, die sind dann von einer Gemeinde, wo sie vielleicht vorher waren, in diese Gemeinde gezogen, wo der Lobpreis schöner war. Und als das dann vielleicht nicht mehr schön war, dann sind sie woanders, wieder zum Dr. Magis gegangen oder zu Volkert Spitzer damals oder zu wem auch immer. Also sie zogen von einer Gemeinde zur anderen und immer dahin, wo es am schönsten war. Ne? So, wenn wir in dieser Konkurrenz, ne, wenn wir uns fragen, was wird aus uns, wer sind wir überhaupt, wozu sind wir da, das müssen wir eigentlich klar haben, dass wir in dieser Konkurrenz, ne, nicht stehen können und auch gar zu nichts kommen und selbst wenn, wäre das auch zu nichts gut. Ne? Sondern es ist so, dass es hier Menschen gibt, die da draußen da sind, in Diepholz, die gar nicht nach Bassum fahren würden oder nach Bramstedt. Und auch nicht nach Bremen oder Osnabrück oder sowas. Die würden auch so gar nicht in eine Gemeinde gehen normalerweise. Ne? Und die, auf diese Menschen ausgerichtet zu sein und die und von Gott zu erbitten und zu hoffen, dass diese in Anführungsstrichen verlorenen Menschen, also die vielleicht einsam sind, überhaupt nicht an Gott glauben können und auch sonst vielleicht keinen haben, dass diese Leute hier bei Gott ein Zuhause finden. Bei Gott. Sie sollen ein Zuhause finden. Und ich glaube, das ist und bleibt unser Auftrag. Und dann ist nicht die Frage, ob uns das in den Himmel oder in die Hölle bringt, wenn wir das machen. Das könnten wir hieraus entnehmen. Ja, eigentlich, wir würden wahrscheinlich als Gemeinde in den Himmel kommen, weil wir das schon ein bisschen getan haben. Aber das ist nicht der Punkt. Gott möchte das. Gott möchte, dass Menschen mit Menschen so umgegangen wird. Das heißt, wenn wieder Flüchtlinge kommen, es sind ja noch welche da, aber wenn welche vor unserer Tür stehen sollten, tun wir das wieder, was wir getan haben? Wisst ihr? Wenn wieder noch mehr Leute kommen, die obdachlos waren, vielleicht jahrelang auf der Straße gelebt haben, ne? Rechtsradikale Parolen äußern bei uns vorne in der Gaststube, ne? Oh, Schreck. Wisst ihr? Oh, Schreck, oh, Schreck. Du kannst dich noch erinnern. Hm? Bitte?
Das ist eine Herausforderung.
Ja, du warst dabei, ne? So, und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ne? So, hat sich dann doch, konnte ganz gut trommeln, ne? Also, noch einmal. Wenn das ist, was Gott möchte, ich lese es nochmal vor. Wenn das ist, wo Jesus sagt, das ist so wichtig, dass er dann nachher sagen wird, Mann, das habt ihr mir getan. Ne? Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Im Grunde ist das, was Jesus hier sagt, Leute, falls ihr euch fragt, wie ihr euch verhalten sollt, ne? Also was wird Gott gefallen? Welches Verhalten gefällt Gott? Und da sagt er im Grunde was ganz Banales, nämlich das Normalste der Welt, was ich gerade vorgelesen habe. Ist das nicht das Normalste der Welt, wenn ein Gast reinkommt, ein fremder Mensch in dieses Gebäude kommt, das hatten wir erlebt, als die Flüchtlinge da waren, ist es nicht normal, dass man mit denen freundlich redet und denen Chai anbietet und mit denen darüber redet, wo kommst du denn her? Ach, Aleppo, ne, was hast du denn da gemacht? Krankenpfleger, danke. Ne? Sagt uns auch noch was. So, und dass man diesen Menschen mit Respekt begegnet, mit Wertschätzung, weil Gott sie mit Respekt sieht und mit Wertschätzung. Und vielleicht auch nicht mal nur, weil Gott das tut, sondern weil ich als normaler Mensch eigentlich einem anderen Menschen gegenüber mich so von Natur aus verhalten sollte. Also Jesus fordert nichts Ungewöhnliches an dieser Stelle. Okay. Ich lese uns abschließend noch 5 Verse vor und dann bin ich wirklich fertig. Die kommentiere ich auch nicht mehr. Ich lese das vor, was Jesus nicht gesagt hat. Also Jesus hat zu den Gerechten, ne, die er anspricht und sagt, kommt in das Reich meines Vaters, zu diesen Leuten hat er das hier nicht gesagt. Ich war hungrig und ihr habt einen Verein mit humanitären Zielen gegründet, wo ihr über meinen Hunger diskutiert habt. Ich danke euch. Ich war im Gefängnis und ihr seid zur Kirche gelaufen, um für meine Befreiung zu beten. Ich danke euch. Ich war nackt und ihr habt die moralischen Konsequenzen meiner Nacktheit ernsthaft beleuchtet. Ich war krank und ihr habt den Krankenwagen fotografiert und auf Instagram gestellt und Gott dafür gedankt, dass ihr gesund seid. Ich war ohne Dach über dem Kopf und ihr habt den Reichtum der Liebe Gottes gepredigt. Ihr seid fromm und so nah bei Gott. Aber ich habe immer noch Gott, immer noch Hunger. Ich bin allein, nackt, krank und gefangen ohne Dach über dem Kopf. Ich friere. Nochmal den letzten. Ihr seid fromm und so nahe bei Gott. Aber ich habe immer noch Hunger. Ich bin allein, nackt, krank und gefangen ohne Dach über dem Kopf. Ich friere. Amen. So, ihr Lieben, wer mag, kann gerne nach vorne kommen zum Abendmahl jetzt.